HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Ich gehe doch. Und zwar im Januar. Das hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann angekündigt. Und jetzt hat er sich auch offiziell dazu nochmal geäußert. Zurück von seiner Dienstreise aus Vietnam ist Feldmann in den Römer gekommen zu einer Pressekonferenz und hat Stellung genommen. Zur Kritik unter anderem, dass er noch 6 Monate bleiben will. Unser hr-Inforeporter Frank Angermund war natürlich dabei und fasst Feldmanns Äußerungen zusammen.
Als Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann den Magistratssitzungssaal betritt, schüttelt er erstmal jedem der rund 40 anwesenden Journalisten die Hand. Er lächelt. Trotz der zahlreichen Kameras, die auf ihn gerichtet sind. Dann bekräftigt er seine Ankündigung, dass er Ende Januar seinen Stuhl im Römer räumen wird. Allerdings schweren Herzens. Er brenne für das Amt und der anstehende Korruptionsprozess im AWO-Skandal ist für ihn eigentlich kein Grund, zurückzutreten.
Bin ich fest überzeugt, dass ich nicht korrupt bin oder schuldig in dem Sinne. Und wenn es dann heißt, egal, ein Verdacht, der reicht schon, weg mit ihm, dann ist das nicht mein Spiel.
Der politische Druck auf Peter Feldmann ist zu groß geworden. Doch warum tritt er dann erst Ende Januar zurück?
Also im Kreis der Fraktionen ist vor einigen Wochen der 31. Januar ins Spiel gebracht worden. Auch da musste ich erstmal trocken schlucken, weil ich ja einen anderen Plan hatte, bekanntermaßen. Ich bin direkt gewählter Oberbürgermeister bis Mitte 24.
Diese Antwort stellt den Fraktionsvorsitzenden der oppositionellen Linken, Michael Müller, nicht zufrieden.
Und ich zolle grundsätzlich Respekt, wenn ein Oberbürgermeister freiwillig dann aus dem Amt scheidet. Nur die Frage, warum es erst Ende Januar ist, die hat er heute nicht richtig beantwortet.
Ende Januar. Eine Art Kompromiss zwischen OB Feldmann, der nicht gehen will, und der Römer-Koalition, die ihn loswerden möchte. Denn die Grünen im Römer haben eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Die Fraktionsvorsitzende Tina Zapf-Rodriguez.
Also ich würde mir weiterhin wünschen, dass er mit sofortiger Wirkung sein Amt zur Verfügung stellt. Absolut.
In den nächsten Tagen wird es noch Gespräche zwischen dem Frankfurter Oberbürgermeister und den Fraktionen geben. Zum Beispiel darüber, wie Feldmann zurücktreten wird. Stellt er einen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand oder nimmt er eine Abwahl an?
Für beide Fälle habe ich Schreiben vorbereitet und unterschrieben. Beide werden nächste Woche von mir bei einem Notar hinterlegt werden. Und damit haben auch die größten Skeptiker die Sicherheit, dass man mir wirklich vertrauen kann und dass ich es wirklich ernst meine.
Und es bleiben noch weitere Fragen, sagt der Fraktionschef der FDP, Yanki Pürsün.
Wie soll das funktionieren, dass er hier das Amt ausführt und vor Gericht steht? Wie stellt er sich seine öffentlichen Auftritte vor? Das sind 2 ganz gravierende Punkte, das müssen wir auch nochmal mit ihm besprechen.
Für die oppositionelle CDU wäre es dagegen richtig, wenn ein Abwahlverfahren bereits in der nächsten Stadtverordnetenversammlung beschlossen würde, sagt der Fraktionsvorsitzende Nils Kössler.
Ein Zeitpunkt, der außerhalb des Jahres 2022 liegen würde, ist aus unserer Sicht nicht vorstellbar. Wenn das Abwahlverfahren seinen Gang geht und dann auch durch einen Bürgerentscheid Anfang November bestätigt würde, wäre das der Zeitpunkt, zu dem Herr Feldmann dann im Falle der erfolgreichen Abwahl eben ausscheiden würde.
In den nächsten Tagen wird es im Frankfurter Römer noch intensive Gespräche zwischen dem Oberbürgermeister, der Koalition und der Opposition geben.
Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann will zurücktreten zum geplanten Termin. Und überhaupt zu dem Rückzug hat er sich jetzt zum ersten Mal offiziell geäußert. Extreme Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, der Klimawandel ist weltweit zu spüren und die finanziellen Auswirkungen sind oft dramatisch. Auch die Geldhäuser der Eurozone müssen die Klimarisiken im Blick haben, zum Beispiel wenn es um Anlageentscheidungen geht. Das fordern Aufseher und haben nun die Banken zum ersten Mal einem Klimastresstest unterzogen. Die Ergebnisse ernüchternd, wie hr-Inforeporterin Ursula Mayer zusammenfasst.
Europas Geldhäuser tappen weitgehend im Dunkeln, welche Risiken der Klimawandel für sie mit sich bringt, kritisiert Frank Elderson, Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank. Das sollten sie schleunigst ändern, denn
man kann nicht im Dunkeln ohne Licht Auto fahren. Banken brauchen bessere Daten zu Klimarisiken.
Aber schon allein daran mangelt es, das zeigt der erste Klimastresstest, an dem über 100 große Banken aus der Eurozone teilgenommen haben, darunter die Deutsche Bank und die Commerzbank. Ergebnis: Die Mehrheit der Institute ist nicht in der Lage, diese Klimarisiken genau zu berechnen. Die Institute schätzten sie nur, sagt EZB-Direktor Elderson und fordert:
Sie müssen unbedingt damit anfangen, Klimarisiken Priorität einzuräumen und mehr Informationen von ihren Kunden einholen, um ihre Risikopositionen richtig zu messen.
Bisher berücksichtigten die meisten Institute Klimarisiken nicht in ihrem Alltagsgeschäft, etwa wenn sie Kredite vergeben. Und so zählen zu ihren Kunden weiterhin oft klimaschädliche Unternehmen. Sollte die Politik in Zukunft schneller auf ein nachhaltigeres Wirtschaften drängen, drohen den Banken laut EZB deshalb finanzielle Einbußen. Auch infolge von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen. Allein die rund 40 größten Geldhäuser der Eurozone könnten insgesamt bis zu 70 Milliarden Euro verlieren. Um welche Institute es sich handelt, bleibt offen. Namen werden nicht genannt. Beim Blick auf die deutschen Banken zeigt sich Bankenaufseher Joachim Würmeling von der Bundesbank zufrieden. Die hiesigen Institute hätten generell gut bei dem Stresstest abgeschnitten, sagt er.
Die Banken haben ein Bewusstsein dafür ausgebildet, dass neue Risiken in ihrer Risikolandkarte auftreten. Und das ist gut. Es heißt nicht, dass sie stärker von Klimarisiken betroffen sind als andere, aber die Sensibilität ist bei uns höher.
Trotzdem sieht Würmeling auch hier noch an der ein oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf. Caroline Kirschenmann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim gibt zu bedenken, selbst wenn die Banken ihre Klimarisiken gut im Griff hätten, könnten sie sowieso nicht alles vorhersehen.
Nehmen wir zum Beispiel an, der CO2-Preis steigt ganz plötzlich stark an, weil eine Regierung gesehen hat, anders ist der Weg zum 1,5-Grad-Ziel nicht zu erreichen. Dann kann das zu einer gesamtwirtschaftlichen Rezession führen und dann sind eben auch alle Banken davon betroffen.
Die müssen sich Kirschenmann zufolge stärker auseinandersetzen mit dem Klimawandel und seinen wirtschaftlichen Folgen. Durch den Klimastresstest würden sie dazu gezwungen. Und indem die Finanzinstitute Geldflüsse gezielt lenken, könnten sie den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit begleiten. Aber die eigentlichen Impulse dazu müssten aus der Politik kommen, sagt die Ökonomin.
Ernüchternde Ergebnisse der EZB zum Klima. Ursula Mayer berichtete. Pendler, aufgepasst, auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Bad Vilbel wird aktuell das größte Schienenprojekt in Hessen realisiert, der Ausbau der Gleise von 2 auf 4. Die S-Bahn-Linie S6 soll dadurch eigene Gleise bekommen und in Zukunft pünktlicher und zuverlässiger fahren. Davon sollen vor allem eben Pendler profitieren. Doch bis die Strecke fertig ist, wird es erstmal anstrengender, denn die Strecke muss 2 Monate lang voll gesperrt werden für die Bauarbeiten. Ab diesem Samstag wird hier bis September kein einziger Zug mehr fahren. Marie-Kathrin Fromm erklärt, was das für Reisende bedeutet.
Diese Bahnsperrung hat es in sich. 2 Monate lang keine Züge zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Damit ist die zentrale Schienenstrecke vom Rhein-Main-Gebiet über die Wetterau nach Mittelhessen unterbrochen. Hunderttausende Pendler machen sich jetzt Gedanken, wie sie mit dem Ersatzverkehr morgens zur Arbeit kommen sollen.
Ich steige in Okhaben in die S-Bahn, steige dann in Bad Vilbel aus, könnte eigentlich den Bus nehmen bis zum Westbahnhof. Nur das Ganze spare ich mir, weil ich Erfahrungen schon gesammelt habe und ich weiß, es funktioniert eh nicht. Deswegen, ich steige einfach in Bad Vilbel aus, fahre den Rest mit dem Fahrrad.
Das heißt für mich persönlich, dass ich froh bin, dass die Semesterferien losgehen, weil ansonsten hätte ich ein echtes Problem, in die Uni zu kommen. Vollsperrung ist schwer zu verkraften.
Aber ansonsten werde ich das dann mit dem Auto wieder fahren müssen. Ja, weil ich habe sonst keine andere Möglichkeit, auf die Arbeit zu kommen.
Wir steigen in Friedberg ein, nach Friedrichsdorf und von Friedrichsdorf dann in die S5 umsteigen und dann da gucken.
Dort wartet allerdings die nächste Hürde, denn auch bei der S5 kommt es wegen einer beschädigten Bahnbrücke zu erheblichen Behinderungen von und nach Frankfurt. Doch die größte Herausforderung ist natürlich die Vollsperrung zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Die Bahn baut die Strecke seit 2017 aus und verlegt hier 2 zusätzliche Gleise. Seitdem kommt es immer wieder zu Behinderungen. Die Pendler sind Kummer gewöhnt. Aber 2 Monate Vollsperrung am Stück, das gab's noch nie. Regional- und Fernzüge werden in dieser Zeit über Hanau umgeleitet, fahren nur eine verkürzte Strecke oder fallen ganz aus. Statt der S-Bahn-Linie S6 fahren Ersatzbusse. Thomas Kraft vom Fahrgastverband ProBahn Hessen kritisiert den Ersatzfahrplan der Deutschen Bahn.
Das größte Problem ist, dass der Mittelhessen-Express, sprich der RB 4041, der normalerweise ja, sagen wir mal, die Region Mittelhessen mit jeder Station mitnimmt und dann schnell aus Mittelhessen nach Frankfurt fährt, dass der nur bis Hanau fährt. in Hanau dann umsteigen in völlig überfüllte Züge. Mit gutem Gewissen kann man niemandem empfehlen, dann wirklich von Mittelhessen nach Frankfurt mit dem Zug zu fahren in diesen 8 Wochen.
Auf die Fahrgäste kommen gleich mehrere Herausforderungen zu. Die Fahrt dauert länger und sie wird komplizierter. Viele Reisende müssen umsteigen. Im Berufsverkehr könnten Züge und Ersatzbusse richtig voll werden und Verspätung haben. Das haben die Erfahrungen der letzten 4 Wochen gezeigt, als die Strecke bereits halbseitig gesperrt war.
2 Monate dicht, die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Bad Vilbel. Marie-Kathrin Fromm hat alles Wichtige für Reisende zusammengefasst. Bislang mussten alle, die ihr Geschlecht im Pass ändern wollen, ein Gerichtsverfahren und 2 psychologische Gutachten durchlaufen. So sieht es das Transsexuellengesetz von 1981 vor. Das will die Bundesregierung mit dem Selbstbestimmungsgesetz ändern. Dann soll eine Personenstandsänderung auf dem Standesamt möglich sein. Und einer, der das durchgemacht hat, ist Konstantin Sauer aus Wetzlar. Der 28-Jährige ist ein Transmann und als biologische Frau zur Welt gekommen. Und unsere Reporterin Anna Dangel hat sich mit ihm getroffen.
Konstantin Sauer hat blaugrüne Augen, kurze blonde Haare und Geheimratsecken. Seit 3 Jahren nimmt der Wetzlar regelmäßig Testosteron. Seitdem sind seine Gesichtszüge kantiger und es wächst ihm ein 3-Tage-Bart. Vor 3 Jahren hat sich der 28-Jährige als Transmann geoutet.
Also im Kindergarten habe ich mich schon anders gefühlt und konnte mich da auch nicht wirklich als Mädchen identifizieren. War nicht mit denen befreundet und nix und konnte mit denen auch gar nichts anfangen, sondern eher die Jungs.
In der Pubertät nimmt Konstantins Körper weibliche Züge an. Er trägt schulterlange, rot gefärbte Haare und Frauenklamotten. Seine Familie und Freunde bekommen damals nicht mit, wie er sich wirklich fühlt.
Ich habe dann ziemlich unter Depressionen gelitten, auch Suizidversuch gestartet. Und nachdem das dann irgendwie sich so ein bisschen gelegt hatte, habe ich dann versucht, mich als weibliche Person zu geben im Alltag und mich in diese Rolle reinzuzwingen. Das war aber dann auch kein Zustand für mich und mir ging es auch psychisch immer schlechter.
Mit 25 outet sich Konstantin als Transmann. Damals führte er eine lesbische Beziehung mit seiner Frau. Der Wetzlar beschreibt das Outing als Befreiungsschlag. Seiner Frau sei es anfangs schwer gefallen.
Sie hat sich dann einfach 2 Wochen ein bisschen so eine kleine Auszeit genommen. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, hey, wir schaffen das. Wir sind ein Team und wir ziehen das zusammen durch. Meine Frau hat zu mir damals gesagt, dass ihr das der Mensch einfach wesentlich wichtiger ist als das Geschlecht. Also sie verliebt sich in den Menschen und nicht ins Geschlecht.
Kurz nach seinem Outing lässt Konstantin seinen Vornamen in der Geburtsurkunde und in seinem Ausweis ändern. Dafür muss er einen Antrag beim Amtsgericht Frankfurt stellen und 2 psychologische Gutachten durchlaufen. Die Personenstandsänderung kostet ihn 1.500 € und dauert fast ein Jahr. Das Gesetz kritisiert Konstantin als veraltet und reformbedürftig.
Also es passieren oft Fragen, die wirklich so auch ums Sexuelle gehen und da ist wieder diese Vermischung zwischen transsexuell, transident und es liegt nicht an unserer Sexualität, sondern an unserer Identität. Und deswegen sind halt so Fragen wie jetzt zum Beispiel, wie befriedigen Sie sich selbst am liebsten oder haben Sie gerne Sex mit Kindern, finde ich absolut fehl am Platz.
Mit seiner Kritik am transsexuellen Gesetz ist Konstantin Sauer nicht allein. Inzwischen spricht sich auch die Psychotherapeutenkammer des Bundes dafür aus, das Gesetz zu ersetzen. Stattdessen soll laut Bundesregierung das Selbstbestimmungsgesetz kommen. Das soll möglich machen, dass alle ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern können. Bernd Meinburg begrüßt das neue Gesetz. Der Psychotherapeut hat in Frankfurt eine Beratungsstelle für transidente Kinder und Jugendliche aufgebaut und jahrzehntelang geleitet.
Ich bin sehr erleichtert, dass dieses neue Gesetz endlich kommt. Viele haben viel zu lange darauf warten müssen. Also es fällt diese Belastung weg. Durch diese Gutachten, denen sich die Betroffenen bislang unterziehen mussten, es stärkt eben halt auch das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen. Also was ich bin, Mann und meine Frau, kann nur der Betroffene oder die Betroffene entscheiden.
Um zu verhindern, dass das neue Gesetz missbraucht wird, hält Bernd Meinburg ein einfaches Attest für sinnvoll, vor allem für Kinder, da er in seiner Berufszeit Fälle beraten habe, in denen 13-Jährige doch mit ihrem biologischen Geschlecht zurechtgekommen seien. Konstantin Sauer hingegen ist sich sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat.
Ich bin mittlerweile so, dass ich wirklich gerne in den Spiegel gucke, was ich früher nie getan habe. Und ich gefalle mir selbst mittlerweile richtig gut und ich mag meinen Körper auch, mein Selbstwertgefühl ist gestiegen und ich bin einfach nur glücklich, das jetzt so diesen Weg gehen zu können und mich jetzt besser fühlen zu können.
Sagt Konstantin Sauer aus Wetzlar im Beitrag von Anna Dangel zum Selbstbestimmungsgesetz. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenende mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de. Und Ihnen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.